Hallo und herzlich willkommen zur Spurensuche hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend, sagen euch Regina Frei und
Christian Gingele.
Wir sind froh und freuen uns, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt. Wir graben heute wieder in der Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi. Und mehr wollten wir nicht haben. Aus der Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi, so haben wir diese kleine Reihe genannt. Wir sind keine Franziskus-Experten, der Christian und ich, vielleicht höchstens Papst-Franziskus-Experten. Doch, du, Christian, du hast doch neulich eine Mittendrin-Sendung gemacht über Papst Franziskus.
Ich habe eine Sendung über Papst Franziskus gemacht. Nee, habe ich nicht.
Eure Umfrage?
Ach so, ja, das war aber jetzt weniger die Person Papst Franziskus, sondern wie die Leute auf Papst Franziskus reagieren, wie
okay,
sie ihn annehmen.
Gut, okay, also auch nicht so richtig Franziskus-Experte.
Ja, Medienexperte, also ja, okay. was halt so vorkommt
okay,
in den Medien.
Gut. Ja gut, also wir reden heute über den heiligen Franz von Assisi. Als der gelebt hat, waren Medien noch nicht so sehr verbreitet.
Oh, die Brieftaube hat
die Brieftaube, ja, okay, alles klar. Eine andere Form von Kommunikation, die etwas langsamer war. Jetzt aber zur Franziskus-Expertin, weil, wie gesagt, wir zwei uns nicht so ganz auskennen. Wir sind neugierig und zwar Referentin dieser Sendung ist Schwester Petra Grünert aus Augsburg und die ist uns jetzt übers Telefon zugeschaltet. Hallo Schwester Petra.
Hallo Regina, hallo Christian, ich grüße euch.
Hallo Schwester Petra.
Ja, Schwester Petra, wir haben ja schon den ersten Teil mit dir zusammen gemacht. Da sagen wir jetzt einfach mal allen, die heute Abend sich jetzt denken, oh, jetzt habe ich den ersten Teil verpasst, jetzt fehlt mir was. Kein Problem, denn ich denke mal, deine Gedanken heute, die kann man auch einfach anhören, wenn man den ersten Teil nicht gehört hat.
Genau, bei der ersten Runde vor 4 Wochen haben wir ja einfach einen großen Überblick über sein Leben gegeben und heute steigen wir so richtig ein, so in die Jugendzeit des Franziskus.
Mhm, genau, jetzt für alle, die dich noch nicht so gut kennen, wobei wir festgestellt haben, du bist ja doch recht bekannt, zumindest in Bayern. Du bist Franziskanerin, deshalb schon mal eine Qualifikation über den heiligen Franz von Assisi zu sprechen. Und momentan bist du ja in Augsburg und dort hauptsächlich für die Jugendarbeit zuständig.
Ja genau, ich bin Referentin im bischöflichen Jugendamt in Augsburg und da habe ich so meinen Fachbereich mit neuen geistlichen Liedern und so Glaubenskommunikation mit jungen Leuten, das ist so mein Schwerpunkt.
Gut, so viel zu dir. Und bei Radio Horeb machst du sonst ab und zu mal Höre Israel. Das ist eine Sendung am Freitagnachmittag, wo man über die liturgischen Texte des Sonntags spricht.
Ja, genau.
Genau, alles klar. Gut, dann heute geht es um den heiligen Franz von Assisi und um seine Jugendzeiterwartungen auch, die andere an den jungen Franziskus hatten. Das kennen wir ja alle, dass Eltern, Verwandte, Bekannte, Oma, Opa Erwartungen haben an die jungen Menschen. Ja, Christian lacht.
Keine können erfüllt werden.
Ja, schauen wir mal, wie der heilige Franz von Assisi da mit umgegangen ist und was es für Erwartungen waren. Schwester Petra, jetzt sind wir gespannt auf deinen Impuls.
Ja, liebe Jugendliche, liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie ganz herzlich und ich möchte einfach so ein bisschen in das Anfangsleben von Franziskus schauen und da ist schon vielleicht etwas Interessantes, was die wenigsten wissen. Franziskus, der vor gut über 800 Jahren gelebt hat, der wurde gar nicht auf den Namen Franziskus getauft. Und zwar als Franziskus geboren wurde um das Jahr 1182, also über 800 Jahre her, da war sein Vater Pietro Bernardone wieder mal auf Geschäftsreise unterwegs und nicht zu Hause, als sein Erstgeborener zur Welt kam. Und seine Mutter Pica hat dann diesen kleinen Jungen taufen lassen auf den Namen Giovanni, also Johannes des Täufers. Und wenn wir so an unsere eigene Taufe oder Lebensgeschichte denken, die Eltern haben ja immer einen bestimmten Hintergrund, warum sie uns unseren Taufnamen schenken. So wurde also dieser kleine Junge in der Familie Bernardone auf Giovanni getauft, Johannes des Täufers. Und so aus unserem christlichen Glauben heraus sehen wir auch immer, Name ist Programm. Und in der Taufe ist so ein Lebensprogramm von Gottes Geist her vielleicht in diesem jungen Franziskus grundgelegt worden, dass er, also wie Johannes der Täufer, einfach sein Leben später auf Christus weist. Aber wie kommt er nun zu diesem Namen Franziskus? Sein Vater war eben ein eifriger Geschäftsmann und war immer wieder in Frankreich unterwegs. Und auch als er, der kleine Sohn geboren wurde, war er nicht da und kam gerade von einer Geschäftsreise aus Frankreich zurück und sagt, nein, also ich möchte, dass dieser, mein Erstgeborener, Francesco heißt, das kleine Französlein. Weil der Vater so in dieses Handelsland mit Frankreich irgendwie vernarrt war, sollte so sein Geschäftsprogramm im Namen grundgelegt werden, diese Beziehungen zu Frankreich in diesem Namen Francesco ausgedrückt. Also das ist eigentlich nicht sein Taufname, sondern so das Lebensprogramm des Vaters. Er will dass sein Sohn genauso wie er reich wird, Ansehen bekommt und da einfach Macht hat und Ansehen in der Gesellschaft. Und das sind so zwei Programme, die sich schon mal gegenüberstehen, zwei Lebenspläne. Von Gott her ist uns ein Plan ins Herz gelegt, ins Leben, und unsere Eltern legen uns von Anfang an auch einen Plan auf unser Leben. Also ich selbst kann es auch sagen, meine Eltern hatten auch Erwartungen und ihren eigenen Lebensplan für mich, der dann auch durchkreuzt wurde. Und so war es bei Franziskus. Und ich denke, als junger Mann oder als Jugendlicher versucht man einfach auch den Erwartungen der Eltern zu entsprechen am Anfang. So macht Franziskus einfach die Erfahrungen im Kaufmannsladen seines Vaters. Er lernt dieses Handwerk, diesen Kaufmannsberuf und wird selber ein eifriger junger Geschäftsmann. Er gibt mit vollen Händen das Geld seines Vaters aus und wird so zum Anführer der Jugendlichen. Er kauft sich inzwischen auch ein bisschen Ansehen, dadurch, dass er die vielen Partys, würde man sagen, auf die Zeche zahlt. Franziskus wird bekannt wie ein bunter Hund, er ist sehr extravagant gekleidet. Und wenn man das so vergleicht mit unserer Zeit, wie Jugendliche so leben, ist diese Zeit ziemlich ähnlich. Nur, dass vielleicht die modernen Medien fehlen, aber junge Leute suchen andere junge Leute, mit denen sie feiern, mit denen sie Partys machen. Sie versuchen, mit der Kleidung ein bestimmtes Outfit darzustellen. Und so hat Franziskus auch versucht, sich immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, durch seine Lebensweise, durch seine Extrovertiertheit. Er konnte gut singen, gut tanzen, er war schnell zugänglich. Und das hat natürlich sicher auch den Eltern gefallen, dass Franziskus so bekannt wurde als Kaufmannssohn. Und dann macht Franziskus auch alles mit, was so die Jugendlichen seiner Zeit bewegt. Er tut sich den anderen Jugendlichen anschließen und den jungen Leuten in Assisi, den Bürgern, als sie versuchen, diese Rocker die Burg zu stürmen und die Adeligen zu vertreiben. Also er zieht in den Bürgerkrieg und kämpft mit den anderen jungen Leuten gegen die Adeligen um eine Befreiung des Bürgertums. Er zieht in den Krieg auch mit ihnen ein paar Jahre später gegen Perugia, um einfach die Handelsmacht der Stadt Assisi zu sichern. Franziskus ist auf der Sieger- und Sonnenseite immer wieder und macht aber dann auch so mit 18 Jahren diese Erfahrung, dass er eben in einem Kriegszug gegen Perugia, gegen die Adeligen in Gefangenschaft gerät. Und da kommt nun dieser junge Mann, der bis jetzt sehr viel Schönes erlebt hat, der sehr vorne dran stand, in eine Lebenskrise, in dem er eben ein Jahr Gefängnis erlebt und sich mit 18 Jahren Gedanken macht, ist das alles gewesen? Können diese Partys, diese Freuden, die tragen mich jetzt in meiner Krise nicht? Diese Erfahrung macht er jetzt. Und dann ist so die Frage als junger Mensch, was trägt denn mich, wenn ich in die Krise komme, wenn die Freunde weg sind, wenn die schöne Sonnenseite des Lebens weg ist, wenn ich mich Krankheit betrifft, was trägt mich da? Und so bricht, denke ich, in diesem jungen Franziskus mit 18, 19 im Gefängnis auch so die Sehnsucht auf, das gibt meinem Leben einen tieferen Sinn. Also nach so einem Jahr Gefangenschaft mit 19 vom Vater freigekauft wird und nach Hause kommt und eigentlich angeschlagen ist, gesundheitlich von der Mutter gesund gepflegt wird, da versucht er einfach eine Antwort auf diese Frage zu finden, was gibt meinem Leben Sinn und Richtung. Und er entdeckt auch ein Ideal in seinem Herzen, dass er gerne Ritter werden will, ein guter Ritter, der sich für das Gute einsetzt und beginnt auch so eine Chance zu ergreifen und wieder mit anderen jungen Leuten in den Kriegszug zu ziehen nach Süditalien, nach Apulien. Und dort wird er eigentlich irgendwie gestoppt, schon in der ersten Etappe, in der ersten Nacht, durch einen Traum, der ihn einfach nach Assisi zurückruft, eine Stimme und zurückführt. Franziskus entdeckt, dass also weder die Erwartungen und Pläne seines Vaters ihn glücklich machen, noch so sein eigener Plan, vielleicht Ritter zu werden. Und er fragt sich nun, kann es vielleicht Gott sein, der mir da eine Antwort schenkt? Dass Gott einen Plan für mein Leben hat, der meinem Plan wirklich tieferen Sinn gibt, meinem Leben. Und so beginnt Franziskus, sich einfach auf diesen Willen Gottes auszurichten, nach Gottes Willen zu fragen. Und wir kennen ja das vielleicht auch selber aus unserem Leben. Da bekommt man nicht gleich Antwort, wenn wir diese Fragen stellen. Und auch so die Frage, was hilft uns da? Was hat Franziskus geholfen? Franziskus versucht, sich aus diesem Lärm seiner Zeit also zu distanzieren, auch nicht mehr diese vielen Feste mitzumachen. Er sucht eher Orte auf, wo es still um ihn ist, wo er nachdenken kann. Er zieht sich in die Natur zurück, um dieser Frage nachzugehen, was ist der tiefere Sinn für mein Leben oder was willst du, Gott, von meinem Leben? Also er traut sich, sein Leben zu öffnen, diese Gottesdimension über und da nach einer Antwort zu suchen. nicht nur, was wollen die Eltern von mir, was ist mein eigener Wille. So, da kommt eigentlich diese tiefe Taufberufung, vielleicht die Sehnsucht nochmal durch, die jeder von uns auch in der Taufe bekommen hat, dass Gott will, dass wir mit ihm liebende Menschen werden, dass wir durch unser Leben andere Menschen die Liebe weiterschenken, die wir von Gott empfangen haben. Das sind so die verschiedenen Erwartungen, in die Franziskus hineingestellt ist. Und vielleicht machen wir da eine kurze Musikpause, um da mal nachzudenken, was sind denn so meine persönlichen Erwartungen heute als junger Mensch?
Spurensuche am Abend der Jugend. Heute mit dem Thema und mehr wollten wir nicht haben aus der Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi. Für euch im Studio sind Christian Gingerle und Regina Frei und am Telefon Schwester Petra Grünert, unsere Spezialistin in Fragen zu dem heiligen Franz von Assisi. Was ihr gerade gehört habt, das Lied, Christian, du warst begeistert davon.
Ja, sehr schön.
Ja. Was wir immer alles ausgraben. Das ist, ich habe es dem Christian gerade gesagt, die CD heißt Canticle of the Plains und schildert so ein bisschen die Lebensgeschichte des heiligen Franz von Assisi. Was man darauf nicht findet, ist so der Sonnengesang oder Laudato Si, was eben so ganz bekannt ist.
Was durchaus schade ist, dass Laudato Si nicht drauf ist.
Ja, vielleicht singen wir das einfach irgendwann mal dann live.
Das
können wir auch mal machen. Da haben wir leider keine schöne Vertonung. Da war ich heute den ganzen Tag schon am Suchen. Genau. Gut, aber jetzt wieder weiter im Text. Schwester Petra hat uns vor der Musikpause schon erzählt, wie es dem jungen Franziskus in Assisi ging, dass er ja bekannt war wie ein bunter Hund, dass er sich, so wie wir heute eigentlich auch, gern mal auf Partys rumgetrieben hat und aber trotzdem wie viele junge Menschen so auf der Suche war, was ihn eigentlich als Mensch trägt. Und an der Stelle haben wir dann eine Musikpause gemacht, Schwester Petra. Jetzt geht's weiter im zweiten Teil mit deinen Gedanken.
Ja, dieser junge Franziskus, er so mit 18, 19 Jahren, fängt an, sich einfach von diesem Lebensplan oder Lebenskonzept seines Vaters zu distanzieren, dass er ein guter Kaufmann sein will. Aber er distanziert sich auch so von seinem eigenen großen Traum, ein berühmter Ritter zu werden, und fängt nun an, sich einfach zu öffnen für die Realität eines lebendigen Gottes und versucht so auch im Herzen nachzuspüren, zu fragen, wenn es diesen Gott gibt, dann hätte er ja auch einen Plan für mein Leben. Und er versucht einfach dann, diese Frage zu stellen, Herr, mein Gott, was willst du denn für mein Leben? Und macht sich da ganz offen und hält da seine persönlichen Pläne hin, lässt sie los. Und Franziskus macht dann in dieser Zeit diese Erfahrung, dass er einerseits einem Aussätzigen begegnet, einem Menschen, den die anderen aus der Gesellschaft ausgestoßen haben. Und diese Begegnung verwandelt, ähnlich wie dem heiligen Martin, der Begegnung mit diesem Bettler am Tor, wo er den Mantel schenkt, dem Franziskus sein Herz wird verwandelt, wo er eine tiefe Freude erfährt, nachdem er diesen Aussätzigen umarmt und geküsst hat und diesen beginnt, den Aussätzigen zu helfen. Das verändert einerseits sein Leben und er beginnt dann, in einer Ruine außerhalb der Stadtmauern, die er entdeckt, das Kreuz von San Damiano zu finden, eine Kreuzikone, die ihn sehr persönlich anspricht. Und vor dieser Kreuzikone stellt er immer wieder diese Frage, Herr, was willst denn du von meinem Leben? Und er beginnt, so ein Gebet zu formulieren, weil er irgendwie im Finstern sitzt, keine Klarheit, keine Perspektive für die Zukunft hat. Und formuliert dieses berühmte Berufungsgebet, das uns auch bekannt ist, wo er im Blick auf diesen Christus, der ihn anschaut, von dieser Kreuzikone einfach anspricht, als höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. In diesem ersten Teil seines persönlichen Gebetes, da versucht er einfach diese drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, zur Sprache zu bringen, die jeder von uns in seiner Taufe ins Herz bekommen hat, in die Seele. Und in diesem zweiten Teil des Gebetes, das wie folgt weitergeht, fragt Franziskus oder spricht aus die Bitte, gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Also er bittet Gott, ihm das richtige Gespür zu geben, um rauszufinden, was der Lebensplan Gottes für diesen jungen Burschen ist, für sich selbst. Also einmal, er bittet um Erleuchtung und er bittet einfach um das richtige Gespür. Und ich glaube, das ist auch so eine Bitte, die auch wir immer wieder, ob jung, ob alt, stellen können, Gott zu fragen und zu bitten, zeig mir den richtigen Weg, zeig mir den nächsten Schritt. Und Franziskus lässt sich dann eben ansprechen und hört dann so diese Antwort nach einigen Wochen und Monaten vor diesem Kreuz, wo Christus ihn persönlich anspricht und sagt, du Franziskus, schau mal, wie meine Kirche, mein Haus zerfällt, geh hin und stell es wieder her. Aber da hören wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen zu dieser Erfahrung mehr. So, die eine Frage ist einfach, heute noch einmal zu schauen, wenn ich auf mein Leben als junger Mensch schaue, was sind denn die vielen Erwartungen, die an mich gestellt werden? Von meiner Familie, von meinen Eltern, von meinen Freunden, von Bekannten, von der Schule. Es gibt ja ganz hohe Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und komme ich da irgendwie mit meinen Plänen auch vor? Oder die zweite Frage, ja, was sind überhaupt meine Sehnsüchte im Herzen? Was ist mein Jugendtraum? Was würde ich gern mal werden? Ich erlebe viele Jugendliche, denen ich begegne, die haben gar keine Vorstellungen vom Leben, keine konkreten Pläne, kein konkretes Ziel. Die leben einfach so dahin und wirken mir auf mich oft ein bisschen so ziellos und traurig, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und ich glaube, es gilt einfach, die eigenen Sehnsucht im Herzen nachzuspüren als junger Mensch. Nach was sehne ich mich denn? Was ist denn so mein Wunsch? Und dann vielleicht aber auch mich zu öffnen, wenn es diesen Gott gibt, dann zeig du mir vielleicht, was du mit meinem Leben vorhast. Dass wir uns frei machen von den Erwartungen anderer, weil wenn wir so unsere Würde, unsere Taufe auch entdecken, wo es heißt, Gott schaut mich an und sagt in der Taufe, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, Gott schaut mich an, gibt mir Ansehen. Und ich weiß, ich bin geliebt von ihm, dann brauche ich mich nicht abhängig zu machen von der Meinung anderer und vom Verhalten anderer, wenn ich weiß, da gibt es einen Gott, der mich liebt und der mir Ansehen schenkt. There is something I have found in the hush of the quieting sound
of the falling of dusk. Herzlich willkommen zurück zur Spurensuche am Abend der Jugend. Heute wieder mit dem Thema aus unserer Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi. Und mehr wollten wir nicht haben mit unserer Franziskanerin, Expertin, der Schwester Petra Grünert aus Augsburg. Oh mein Gott. Jetzt aber, Schwester Petra, hätte ich gleich meine Frage. Du hast gesagt, dass Franziskus eigentlich von seiner Mutter auf Giovanni getauft werden sollte.
Ist er.
Er ist getauft worden, dass das quasi ja, dieser Name ja Programm war. Ja, wollte sie jetzt ganz überspitzt gesagt, dass er Täufer wird? Oder was wollte sie mit diesem Namen eigentlich aussagen?
Also ich persönlich kann das jetzt nicht sagen, warum die Mutter den gewählt hat, aber ich glaube, dass einfach der Geist Gottes auch in den Herzen der Menschen wirkt und es so eine Eingebung war, ihn Giovanni zu nennen. Ja, es ist aus unseren Quellenschriften im franziskanischen Bereich nicht bekannt, warum er Giovanni getauft wurde, weil sein Vater heißt ja Pietro, also Peter. Normal denkt man ja, er kriegt den Namen des Vaters, das war bei mir damals auch so, mein Vater heißt auch Peter und ich wurde dann halt die Petra, weil ich ja Mädel geworden bin. Also die Eltern denken sich ja etwas dabei, aber dahinter steckt meine Überzeugung auch nochmal der Heilige Geist, das Wirken Gottes, dass wirklich die Namen uns von Ewigkeit her ein Stück weit zugedacht sind und dann Programm drin liegt. Und wenn man dann so auf das ganze Leben von Franziskus bis zum Ende schaut, so wird auf diesen jungen Draufgänger am Anfang wird am Schluss einer, der 20 Jahre lang versucht, wie Johannes der Täufer auf Christus hinzuweisen, auf diesen Jesus ihn zu verkünden, die Leute einzuladen, umzukehren, also wo seine Taufberufung eigentlich dann durchschlägt. Und dieser Spitzname Francesco, das kleine Französlein, das prägt ihn zwar weiter, der Name vom Vater her, aber die tiefe Berufung in seinem Herzen ist, denke ich, sein Taufname, wo er so einer wird, der auf Jesus hinweist.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das hast du ganz am Anfang von deinen Gedanken auch erwähnt, dass der Vater, der war viel unterwegs und kam eben gerade aus Frankreich von einer Geschäftsreise. Das ist ja, also ich habe mir gedacht, das ist wie heute auch. Also heute hat man auch oft das Gefühl, die Väter sind viel unterwegs und wenn Kinder später Probleme haben, dann heißt es ja, den hat der Vater gefehlt, weil der war ja immer beim Arbeiten und so. War das denn eine Ausnahme also für ihn oder hat er, also weil er hatte mit seinem Vater ja auch später immer irgendwie so Probleme?
Also soweit mir das bekannt ist, auch aus den Quellenschriften, was ich so über Franziskus weiß, war der Vater eben wirklich ein Geschäftsmann, viel unterwegs. Und denke ich, das ist zu allen Zeiten so gewesen, je nach Beruf. Wenn es nicht gerade ein Handwerksbetrieb zu Hause unterm eigenen Dach ist, dann ist man als Kaufmann unterwegs. Und dieser Franziskus wächst so ein bisschen mehr von der Mutter betreut auf. Lernt aber dann doch, wenn der Vater zu Hause ist, wie man mit den Stoffen umgeht und handelt, ja. Aber ich denke, wenn ich das immer so betrachte, ist es 800 Jahre her, aber bei Franziskus kann man viele Züge entdecken, die heute unsere moderne Zeit auch hat, ja. Also die Kinder, wir werden mehr von der Mutter oder den Großeltern geprägt, die zu Hause sind, und die Väter sind oft nicht da. Und Franziskus, also dann wirklich den Vater enttäuscht und sagt, also ich will jetzt hier dann die Kirchen renovieren und nicht mehr der Kaufmannssohn sein, dann kommt es ja wirklich zu einer Auseinandersetzung, die wir später mal nochmal schauen können, wo er sich von seinem Vater abwendet und trennt, und der Vater verflucht den Franziskus dann sogar. Mhm. Und es kommt wirklich zu einem ganz gespannten Verhältnis, und Franziskus leidet unter dieser gestörten, zerbrochenen Beziehung zu seinem Vater, weil er einerseits sagt, ab sofort will ich nicht mehr dich meinen Vater nennen, sondern Vater unser im Himmel, und unterstellt sich diesem himmlischen Vater. Und er leidet darunter, wenn er von anderen hört, der Vater verflucht ihn in der Stadt. Mhm. Also wenn er ihn sieht, flucht er. Und Franziskus bittet dann die armen Leute, die Bettler, die das hören, dass sie sofort einen Segen über Franziskus aussprechen, um diesen Fluch auszuheben. Also bis zum Schluss ist eigentlich nicht bekannt, ob die zwei sich versöhnt haben.
Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Du hast ja gerade vorhin auch gesagt, dass er ein richtiger bunter Hund war, auf vielen Partys unterwegs war und dort auch die Zeche geprägt hat. Was hat denn da sein Vater dazu gesagt? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich das von seinem eigenen Leben, dass da die Eltern nicht unbedingt so begeistert davon sind, wenn die Kinder nur auf Partys sind und dann auch noch die ganze Zeche zahlen und das ganze Vermögen quasi verjubeln.
Also ich denke, das kann man ganz unterschiedlich sehen. Wenn der Vater also sehr auf Macht und Geld aus war, könnte er den Gedanken auch gesponnen haben, naja, also wenn der Franziskus einfach bekannt wird und viel umherzieht, wird auch das Geschäft, der Geschäftsname der Familie bekannt, und die Leute kommen vielleicht auch mehr zum Einkaufen. Ja, und einfach zu zeigen, der Vater hat so viel Geld, die Familie, weil sie so ein gutes Kaufmannsgeschäft haben, wir können uns das leisten, dass der Sohn das ausgibt.
Mhm. War denn der Vater oder die Familie gläubig, oder ist da irgendwas bekannt? Weil du auch gerade gesagt hast, dass er sich dann richtig gezofft und getrennt haben, als dann Franziskus sich für Gott und für das Leben für Gott entschieden hat.
Also Franziskus sagt selber später in seinem Testament, das er schreibt, dass er 20 Jahre so gelebt hat, als gäbe es Gott in seinem Leben nicht. Also muss man davon ausgehen, er selbst, er war zwar dann getauft, aber hat aber 20 Jahre als Christ so gelebt, als wie wenn Gott keine Rolle in seinem Leben spielt. Das beschreibt er selber. Mhm. Und dass diese Begegnung mit dem Aussätzigen dann umso, wie er so 20 war, einfach eine Lebenswende, eine Bekehrung irgendwie veranlasst hat oder in Bewegung gesetzt hat. Aber er sagt selber, er hat 20 Jahre in Sünde gelebt, so als gäbe es Gott in seinem Leben nicht. Die Familie ist sicher auch, weil es vielleicht Tradition war, am Sonntag genauso in den Gottesdienst gegangen, weil darauf sicher im Mittelalter auch geschaut worden ist, wenn das eine Kaufmannsfamilie ist, sind da die Kaufleute, Bernardone, sind die am Sonntag auch in der Kirche. Das war ja alles noch christlich geprägt. Mhm. Aber trotzdem sagt Franziskus, ich habe 20 Jahre so gelebt, als gäbe es Gott nicht in meinem Leben.
Mhm. Ist dann auch bekannt, ich meine, jetzt haben wir einen sehr jungen, einen sehr rebellischen, heute würde man vielleicht auch sagen, aufmüpfigen Franziskus, der auf Partys war, der die Zechen oftmals bezahlt hat, der dann auch gegen den Adel mit seinen Jugendlichen gekämpft hat. Jetzt kommt dieser Franziskus mit 18 für ein Jahr ins Gefängnis und wird von seinem Vater freigekauft und fängt dann schon wieder an, in den nächsten Krieg zu ziehen, weiterhin quasi wieder in sein altes Leben anzuknöpfen. Ist da nichts irgendwie bekannt, dass der Vater hier versucht hat zu intervenieren und gesagt hat, so quasi, wenn jetzt nicht gleich hier einen Wandel vollziehst, dann schicke ich die irgendwo anders hin?
Also mit diesem Traum, ein berühmter Ritter zu werden, das ist also aus den Quellen uns auch bekannt. aber ich kenne auch einen sehr modernen oder einen neueren italienischen Franziskus-Film, wo auch diese Begebenheit so ein bisschen dargestellt wird. Franziskus äußert es, dass er also nochmal Ritter werden will nach dieser Gefangenschaft. Und der Vater stellt sich dann vor, naja, ich könnte den Franziskus eben mit toller Ritterrüstung und Kleidern ausstattieren und könnte dann praktisch eine Sparte in meinem Geschäft erweitern und für Ritter Kleidung entwerfen oder so. Und es wird in dem Film so dargestellt, dass der Vater eigentlich sehr hoffnungsvoll ist. Denke ich, könnte ich eine neue Geschäftssparte aufmachen. Und wenn der wirklich berühmt wird, dann kehrt er mit Ruhm zurück und dann geht es eben noch höher mit dem Geschäft. Also als kluger Kaufmann, so kann man ihn einschätzen. Ob es wirklich so war, können wir nach 800 Jahren nicht sagen. Aber aus unserer heutigen Sicht oder Denken könnte man sagen, gut, der Vater sieht da für sich auch einen Profit raus und unterstützt diesen Jugendtraum und sagt, gut, ich habe, kann ja Angestellte auch noch nehmen in der Zeit, wo er weg ist, aber dadurch wird unser Name bekannter.
Ja, also so, ich habe so das Gefühl, so Ritter werden, das wünschen sich Jungs heute auch noch, Christian, ja, oder? Gell? Ja, schön mit Ritterrüstung und sowas.
Toll. Die Ritterrüstung für den modebewussten Mann.
Genau, ja. Ausgestattet von dem Vater vom heiligen Franz von Assisi. Ja. Super. Ja, Spurensuche heute am Abend der Jugend. Wir sprechen über den heiligen Franz von Assisi, seine Jugendzeit, vor allem auch seine Erwartungen, die ja gerade sein Vater, seine Mutter an ihn gestellt haben. Und jetzt nochmal die Einladung an euch. Wir haben immer noch hier Facebook offen und Outlook, also das E-Mail-Programm. Ihr könnt gern Fragen stellen, ist gar kein Problem. Ihr könnt auch, wenn ihr lieber anonym bleiben wollt, dann einfach dazu schreiben, den Namen bitte nicht erwähnen. Und es gibt eigentlich keine dummen Fragen, außer die, die man nicht stellt. Genau. Und E-Mail-Adresse ist frage@horeb.org und auf Facebook sind wir unter Radio Horeb Young and Faithful und Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Und wenn ihr nicht aus Deutschland anruft, dann einfach die 0049 vorwählen. Ja, der heilige Franz von Assisi, jetzt weiß ich nicht, ich war gerade kurz nicht da hier, als ihr geredet habt. Ich bin gesprungen, weil das Telefon geblinkt hat, aber das hat dann leider nicht geklappt. Schwester Petra, der Franz von Assisi, also er hat sich ja nicht so ganz an das Gebot gehalten, ihr sollt Vater und Mutter ehren, oder?
Also er hat seine Mutter sehr hoch verehrt und, denke ich, auch geschätzt und hat ja auch den Erwartungen seiner Eltern am Anfang entsprochen. Und dann hat er einfach diesen Hören auf den Willen Gottes, auf diesen Anruf, dem hat er einfach dann mehr Gewicht gegeben als den Erwartungen seines Vaters.
Aber das ist sicher nicht, ja, ich weiß nicht, so ganz einfach, weil dieses Problem hat man heute ja, also haben viele junge Leute auch, die eben das Gefühl haben, meine Eltern erwarten dieses und jenes von mir. Und dann stellt sich schon die Frage, also wie trenne ich mich jetzt davon?
Ja.
Wie kann man das denn rausfinden? Weil manchmal hat man ja nur selbst das Gefühl, man muss jetzt dieses und jenes machen und meint, es käme von Gott, ist aber dann nicht so.
Ja. Also vielleicht einfach erzähle ich einfach mal kurz noch auch aus meiner Berufungsgeschichte. Also ich habe auch sehr den Erwartungen meines Vaters entsprochen und auch entsprechen wollen. Wir haben auch ein Geschäft zu Hause, eine Firma und da war es von Anfang an klar, die Kinder übernehmen das mal. Das war der große Wunsch und Plan unserer Eltern und wir wurden auch so erzogen und haben dem auch entsprochen. Man will ja auch einfach die Wünsche erfüllen, um geliebtes Kind zu sein. Und als ich dann im Laufe meiner Jugendzeit, bin da auch nicht so christlich aufgewachsen, herausgestellt hat, dass ich mich auch irgendwie innerlich angesprochen habe, mich mehr mit dem Glauben auseinanderzusetzen und habe angefangen, das Evangelium zu lesen und dann denke ich, hoppla, es kann ja sein, der will mich da auch irgendwo in eine Nachfolge rufen. Dann war ich auch über Jahre in so einem Zwiespalt, lasse ich das daheim alles liegen und stehen und enttäusche meinen Vater, der mich liebt und will, dass ich da das Geschäft weiterführe, oder lasse ich mich in diesen kirchlichen Dienst rufen, in diese Nachfolge Jesu. Und das war über Jahre lang in meinem Herzen eine große Zerreißprobe, weil ich meinen Vater sehr geschätzt habe und heute noch schätze und was er für uns alles getan hat. Und er war als Geschäftsmann auch viel unterwegs und nicht immer am Anfang so daheim. Kann ich meinen Vater das zumuten? Ja. Und das ist schon schwierig und als ich dann mal das angedeutet habe oder gesagt habe, ich habe vor, ins Kloster zu gehen, ja, das konnte er nicht verstehen. Er hat also da auch gedroht, ich brauchte niemals an seinem Grab erscheinen und was weiß ich. Also er hat wirklich mit den schlimmsten Dingen aufgefahren, um mich da abzubringen von meinem Gedanken, Franziskanerin zu werden. Und das war dann einfach ein Stück weit auch, denke ich, Kraft, Gnade Gottes, des Heiligen Geistes, dass man als junger Mensch dann einfach doch diesem Ruf stärker folgt und die Kraft bekommt, dann einfach diesen Schritt zu tun. Ich muss diesem Gott gehorchen oder weiter folgen. Der nächste Schritt wird sich wieder ergeben und muss die Eltern zurücklassen. Ja, das kann man also schwer, denke ich, in Worte fassen. Es ist ein Kampf, aber es geht da, denke ich, um eine Lebensberufung, Gott mehr zuzustimmen als den Menschen.
Ja, Schwester Petra, jetzt haben wir die ganze Zeit schon darüber geredet, welche Erwartungen denn an Franziskus herangetragen wurden. Jetzt wäre für mich mal interessant zu wissen, war er denn letztendlich selber mit sich dann im Reinen zum Schluss? Oder hat er zum Schluss immer noch gehadert und war sich nicht sicher, ob das seine Berufung war? Was war seine Erwartung an sich dann zum Schluss?
Also am Schluss, die letzten Jahre für Franziskus, bevor er starb mit 44, die waren für ihn sicherlich auch nochmal schwierig, soweit wir das wissen, weil er dann enttäuscht wurde von seinen eigenen Brüdern, die ihm gefolgt sind. Er hatte ja am Ende, nach diesen 20 Jahren im Dienst seiner Berufung, hatte der Tausende von Brüdern der Gefolgschaft, und diese Masse an Brüdern, die konnte nicht die Berufung ja von Franziskus, seine persönliche, leben, und haben ihn auch in Frage gestellt, dass er zu stark radikal die Armut leben will und so weiter, und konnten diese Erwartungen, die Franziskus hatte, nicht erfüllen und wollten einen einfacheren, vielleicht einen bequemeren Weg gehen. Und Franziskus war so geknickt und so enttäuscht, wie die Brüder mit ihm umgegangen sind, dass er selbst eben das Amt des Generaloberen niedergelegt hatte und am Schluss wirklich gezweifelt hatte, so um 1224, also so 42 war denn das alles richtig, was ich getan habe? Also der hat wirklich gehadert, gezweifelt, war depressiv, und es wird da berichtet, als er sich dann mal 40 Tage auf den Laverna zum Gebet zurückzieht in Toskana, um September, um das Festkreuzerhöhung, dass er da Gedanken hatte, sich den Felsen runterzustürzen, umzubringen, seinem Leben einen Schlussstrich zu ziehen, wo aber dann doch irgendwie zurückgehalten wird, sich auf Gott ausrichtet, auf diesen Jesus am Kreuz schaut, der auch leidet und auch von den anderen nicht verstanden worden ist, und dann Franziskus in dieser Zeit seiner großen Enttäuschung und Zweifel die Wundmale empfängt und dann einfach Christus nochmal ähnlicher wird. Also er hat gezweifelt, aber als er stirbt, sagt er, kommt Brüder, bis heute haben wir nicht viel getan, lasst uns anfangen, endlich Gutes zu tun.
Also eine ganz interessante Gestalt, auch Franz von Assisi, wo es nicht immer so glatt ging. Ich glaube, das beruhigt uns auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, es geht auf und ab und rückwärts und vorwärts und drunter. Christian schüttelt den Kopf.
Ja, vor allem, ich finde es sehr interessant. Man meint, man kennt Franz von Assisi aus diversen Internetartikeln, aber man kennt ihn ja eigentlich überhaupt
genau,
nicht.
Genau, deshalb diese Sendung, die schon wieder am Ende ist. Schwester Petra, vielen Dank dir.
Gerne euch.
Wir schließen dann die Sendung noch mit deinem Gebet jetzt, aber zuerst noch der Werbeblock. Und zwar, wenn ihr die Sendung nochmal hören möchtet, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr ladet euch die Sendung als Podcast runter, jetzt dann ab morgen Nachmittag ungefähr, auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Da gibt es an der Seite so eine Spalte, die heißt Jugend und dann Podcast und dann Spurensuche und dann die Sendung von heute Abend. Kann man kostenlos da runterladen, auch gern verschenken. Vielleicht zu Weihnachten oder zum Nikolaus, der kommt vorher noch, das kann man machen, genau. Oder ihr bestellt euch eine CD beim CD-Dienst und der hat die Telefonnummer 08323 9675120. Oder ihr schreibt eine E-Mail, ist auch möglich, an cd-dienst@horeb.org. Also ganz einfach cd-dienst@horeb.org. Ja, die nächste Franziskus-Sendung, das nächste Mal greifen wir in die Schatztruhe. Das ist dann wieder der dritte Montag im Monat. So haben wir es immer gelegt. Genau, dann auch wieder mit Schwester Petra und Christian. Ich denke, ich schaue mal, ob du auch wieder dabei bist.
Die Frage gleich mal vorab, kommen nächstes Mal die Tiere dran?
Also ich würde euch ja vorschlagen, dass wir eine Woche vor Weihnachten sind und darauf schauen, Franziskus, wie er Weihnachten feiert. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Franziskus ist ja der Erfinder des Krippenspiels, das, sozusagen.
Ja, das ist natürlich spannend. Dann machen wir doch das, und die Tiere, die schiebt man dann noch ein bisschen nach hinten, Christian.
Ja,
genau, im Frühjahr, wenn es dann passt, genau. Gut, ja, dann herzlichen Dank, Schwester Petra, und jetzt beten wir noch gemeinsam.
Ja, ich würde gern mit einigen Versen aus dem Psalm 63 unsere Sendung schließen. Das ist so ein Gebet der Psalmen, wo diese Sehnsucht nach Gott durchdringt und wo viele vielleicht sich auch wiederfinden, die um ihre Berufung suchen, Berufung rinnen nach dem Willen Gottes, dass wir diese Verse einfach auch miteinander beten. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben, und darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Und so segne uns und die Sehnsucht in unserem Herzen nach Erfüllung unseres Lebens, nach Glück und Liebe und Angenommensein, so segne uns dieser barmherzige Gott, der die Liebe ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Herzlichen Dank, Schwester Petra, und einen schönen Abend noch.
Euch auch. Danke.
Tschüss. Ja, jetzt kurz noch von uns beiden einen schönen Abend. Es verabschieden sich Regina Frei und
Christian Ginkele. Macht's es gut.